get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode von Devils and Demons. Diese Folge erscheint etwas später als die übliche Folge, da Pascal und ich... Hallo erstmal Pascal.
Miau.
An dieser
Hallo.
Stelle, da wir uns überqualifiziert vorbereitet haben für diese Episode, die wir heute aufnehmen, indem wir einfach verschiedene Filme vorbereitet haben. Aber das soll uns natürlich nicht zu Lasten fallen. Wir haben die Möglichkeit und Chance genutzt, einfach dann letztendlich doch über beide Filme, die wir gesehen haben, zu reden, da es sich dabei um den Originalfilm Cat People aus dem Jahre 1942 handelt und dessen Remake aus dem Jahre 1982?
Genau.
Ja. Von Paul Schrader. Darüber reden wir, und zwar bin ich tatsächlich auf die Idee gekommen, diesen Film zu besprechen, da ich den tatsächlich Schande über mein Haupt nicht kannte, aber der Herr Dr. Stiegelecker, ja, als er bei uns zu Gast war, als er kurz ein paar Filme ja empfohlen hat, hat genau diesen Film empfohlen bei dem Film der älteren Kategorie, und das fand ich so interessant, weil ich seinen Filmgeschmack eigentlich zu schätzen weiß, dass der Film bei uns unbedingt auf der Agenda stehen sollte. Und das stand er jetzt auch. Und wir haben uns den angesehen und versuchen jetzt dann doch mal zusammenzukriegen, was uns an diesem Film so aufgefallen ist, was heute vielleicht nicht so einfach ist, da wir hier 120 Minuten plus Elfmeterschießen DFB-Pokalschlacht hinter uns haben und dann auch noch zu später Stunde um nach Mitternacht jetzt aufnehmen. Aber wir geben unser Bestes. Und deshalb, Pascal, worum geht es in Cat People?
Cat People von 1942. Bei einem Besuch im New Yorker Zoo lernt der junge Amerikaner Oliver die aus Serbien stammende Zeichnerin Irena kennen. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf und stehen schon nach kurzer Zeit vor dem Traualtar. Doch das junge Glück wird überschattet von einer düsteren Legende, welche Irena seit geraumer Zeit begleitet. Entfernte Vorfahren der jungen Frau sollen in Serbien Hexerei praktiziert und sich den schwarzen Künsten gewidmet haben. Als Katzenmenschen bezeichnet, haben sie sich selber einen Fluch auferlegt, welcher sich laut der Legende auch noch auf ihre heutigen Nachfahren auswirken soll. So fürchtet Irena, dass sie sich in einen in ihr schlummernden Panther verwandeln wird, sollte sie sich der Leidenschaft hingeben und ihren Ehemann küssen oder gar das Bett mit ihm teilen.
Ja, der Film von, erstmal vielen Dank, Pascal, der Darf Film von Jacques Tourneur, der tatsächlich kein unbekannter Horrorfilmregisseur dieser Zeit war, denn Cat People war tatsächlich der Auftakt einer Reihe von vielen Horrorfilmen, die er gemeinsam mit dem Produzenten Val Lewton gedreht hat, der zum Beispiel vorher viele Jahre unter David Selznick gearbeitet hat, zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob es bei, aber David Selznick hat zum Beispiel Vom Winde verweht gedreht. Ob Val Lewton ihm dabei geholfen hat, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben Tourneur und Lewton zusammen einen ziemlich langen Horrorzyklus gefilmt. Ich glaube, es waren jetzt 10 oder 11 Filme in den 40er Jahren für RKO Radio Pictures. Da waren unter anderem jetzt bei den bekannteren neben Cat People waren Leopard Man und I Walk with a Zombie dabei, die sogar aufgrund des Überraschungserfolges von Cat People sogar verschoben werden mussten, weil Cat People so lange im Kino lief, dass teilweise sogar die Kritiker, die den Film erst nicht so wohlwollend aufgenommen haben, nochmal ins Kino gegangen sind und dann ihre Kritiken etwas ausgebessert haben. Und dieser Zyklus an Horrorfilmen für RKO hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass er jetzt zum Vergleich zu diesen ganzen Universal-Monster-Filmen halt eher weniger Wert auf so Spezialeffekte gelegt hat, sondern mehr so subtilere Inhalte dargestellt hat, was halt vor allem Budgetgründe hatte. Also man hat hier mehr oder weniger gerade bei Cat People noch mit einem absoluten Mini-Budget gearbeitet und musste dann halt mehr so, ja, Cleverness und Kreativität walten lassen. Und hatte ich eigentlich ganz gut gedanklich verglichen mit, mal sehen, ob du mir da recht gibst, mit den Blumhouse-Studios, die ja aktuell auch so, die halt ja auch günstig Horrorfilme, man hat es zum Beispiel gesehen an Get Out oder auch sämtliche, auch ich glaube, die waren die Purge, Paranormal Activity war das, nee, die waren nicht Blumhouse, oder? Doch, die waren auch Blumhouse, glaube ich. Oder waren sie nicht? Nee, ich will nichts Falsches sagen. Das nehme ich erstmal zurück. Aber auf jeden Fall diese ganzen oder viele der Horrorfilme, die jetzt so aktuell rauskommen. Auch Happy Death Day ist wieder eine Blumhouse Production, der jetzt demnächst rauskommt und der jetzt schon sein zigfaches Budget schon längst wieder eingespielt hat und bei uns noch nicht mal läuft. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, halt sehr günstig Filme drehen und aber auch sehr viel einspielen, aber dabei nicht unbedingt schlecht sein. Also hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das damals vielleicht auch sogar noch leichter war, wenn man einfach nur halt Filme hatte, in denen dann jetzt mehr oder weniger in der Regel ja einfach nur Schauspieler an einem Ort quasi Dialoge praktiziert haben und man weniger halt auf Effekte generell gesetzt hat. Also zumindest glaube ich mal in den 40ern war das so und da wirkt der Film jetzt oder wirkte der Film auf mich auch gar nicht so unbedingt wie nach aussehend wie eine Low-Budget-Produktion. Keine Ahnung, ob es damals irgendwie dann nicht so den großen Unterschied gemacht hat und ob man dann halt das höhere Budget damals vielleicht einfach dann in bekanntere Schauspieler gesteckt hat. Weiß ich nicht. Fandest du das? Das wirkte der Film auch für dich auch wie auch schon aus den 40ern, wie eine Low-Budget-Produktion?
Also ich fand, er war jetzt audiovisuell, wirkt er überhaupt nicht low-budget-mäßig, aber das meine ich eher so hinsichtlich Kameraeinstellungen und Perspektiven und sowas. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt ja bisher nur einen ähnlich alten Film, aber der auch fast 10 Jahre älter war noch, Dracula, der wirkte für mich zum Beispiel von der Ausstattung und von den Kulissen her aufwendiger.
Ah, das stimmt, vom Set, ja, definitiv. Wobei da natürlich halt, ja, er hängt dann wahrscheinlich auch arg vom Drehbuch ab, weil der Film hier musste das halt auch einfach gar nicht abliefern, aufwendig auszusehen, weil, werden wir noch später drauf eingehen, das ist halt eigentlich eine sehr, ja, fast schon etwas, was man auch gut im Theater vermutlich zeigen könnte, einfach nur sich halt in Häusern abspielt.
Die Frage ist halt, ob's nicht genau deshalb gemacht wurde. Vielleicht hat man gesagt, okay, wir haben ein Drehbuch und ihr habt aber kein Budget dafür, deswegen könnt ihr dort eben nicht die Verwandlung der Frau zu einem Tier zeigen sozusagen, sondern nur mit Schatten darstellen. Es kann natürlich sein, dass diese Subtilität natürlich auch halt durchs Budget erst entstanden ist, aber
stimmt.
Der Film hat da doch schon so ein paar Kniffe, die er aufweist, die er dann doch vielleicht, ja, obwohl dagegen sprechen will ich jetzt nicht sagen, also das werden wir, glaube ich, heute vermutlich nicht auflösen können. Ja, der Film beginnt tatsächlich ja eher wie eine Komödie, könnte man meinen. Also es beginnt damit, dass sich die Hauptfiguren oder zwei der drei Hauptfiguren, Oliver und Irina, im Zoo kennenlernen. Das ist so eine typische Szene dieser Zeit, so diese Screwball-Komödien, so die auch zum Beispiel viel His Girl Friday zum Beispiel mit Cary Grant oder diese ganzen Filme aus den 30ern und 40ern, die man auch heute noch gerne guckt, diese Komödien, lernen sich halt hier kennen, ganz normal, mit locker flockigen Sprüchen und so eine verspielte Szene im Zoo. Und da denkt man noch, okay, wo führt das hin? Aber man kann quasi in dieser ersten Szene, ist man noch so weit davon entfernt, zu erkennen, dass es letztendlich nicht um das Entstehen einer Liebe geht, sondern eher um das Scheitern einer Kommunikation zwischen Mann und Frau. Und deswegen ist gerade, gefällt mir diese Szene so, weil sie halt so komplett konträr ist zu dem, was dann passiert. Quasi ist ja dieser Moment, wenn man so will, eigentlich die glücklichste Szene zwischen den beiden. Weil von da an geht's ja theoretisch eigentlich schon bergab. Auch wenn sie sich natürlich nach dem Kennenlernen auch schnell heiraten, wie du es schon gesagt hast und so weiter. Aber das ist eigentlich der Moment, wo sie irgendwie am glücklichsten wirken.
Ja, weil man auch noch nicht ahnt, was dann überhaupt der Knackpunkt sein könnte. Also was überhaupt das Übel ist, was dann theoretisch die beiden daran hindert, auf Dauer halt ein verliebtes Paar zu sein. Ne? Das wird dann ja theoretisch erst in der zweiten Szene angedeutet, beziehungsweise ja schon mal vorweggenommen, als sie dann quasi sich erklärt. Und man erfährt, was das Problem sein könnte. Ja, nee, ich fand das auch tatsächlich sehr, sehr erfrischend. Ich habe aber auch die erste Szene gebraucht, um in den Film reinzukommen, weil es ist ja halt auch einfach ein älterer Film und vieles ist da halt anders. Da muss man sich dann halt auch innerhalb von kurzer Zeit dran gewöhnen. Zum Beispiel halt einfach auch so diese Dynamik und auch die Geschwindigkeit, in der die beiden sich halt kennenlernen, ist halt zumindest so, wie man es mitbekommt. Sehr schnell, oder fandest du nicht?
Ja, aber tatsächlich begründet irgendwie, weil Irina, so viel sei ja schon mal an dieser Stelle erzählt, ist ja letztendlich eigentlich sowas wie die Antagonistin des Films, ohne aber eigentlich die Gefühle beim Zuschauer auszulösen, dass sie eine Antagonistin ist. Ganz im Gegenteil, eher.
Interessant.
Und sie sie, wie sagt man das, man merkt halt schon, sie sagt es ja auch schon, okay, du bist mein erster Freund hier und es wirkt nicht so, als würde sie jetzt erst seit 2 Wochen in New York leben. Und man merkt einfach, dass sie eine sehr einsame Person ist. Man merkt auch, sie sagt es ja selbst, sie ist ja auch von Anfang an, und das muss man ja auch betonen, von Anfang an ehrlich zu Oliver, indem sie begründet und sagt, ich bin hier alleine, vielleicht die Leute sollten, na, sie sagt jetzt nicht, dass die Leute Angst vor ihr haben sollten, aber dass es vielleicht den einen oder anderen Grund gibt dafür, warum sie alleine ist dort. Und ich glaube, sie ist einfach froh, dass halt wirklich jemand sich für sie interessiert. Und damals, es kommt halt noch dazu, dass man halt damals auch quasi auch früh geheiratet hat. Und auch Oliver ist jetzt nicht jemand, der so wirkt, als würde er sich groß Gedanken darüber machen. Er ist wahrscheinlich in dem Moment auch sehr euphorisch. Und so wie sagt man, ja, halt so dieses Love at First Sight Ding, und ich glaube, dass der Film da jetzt nicht so ein Pacing-Problem hat dabei, dass er jetzt sagt, hier guck, ruckzuck abarbeiten und so weiter, damit wir ins Drama übergehen können. Ich glaube schon, dass sie einfach auch sehr schnell ohne Kennenlernphase dort einfach dann auch den Bund der Ehe eingegangen sind. Also ich glaube, das ist durchaus vielleicht in dieser Figurenkonstellation machbar, sage ich jetzt mal.
Ja, nee, kann ich
und
mir
sie will auch ja eigentlich auch und sie will ja eigentlich auch gar nicht unbedingt heiraten, ne? Das darf man ja auch nicht nicht vergessen, weil
ja, das stimmt.
Sie ahnt ja schon gewisse Dinge und hat ja Angst, Oliver als Menschen schon zu verlieren und möchte ja auch gar nicht heiraten, aber ich glaube, das ist dann so dieser Leichtsinn von Oliver, der sie dann auch so ein bisschen überzeugt davon, auch einfach damit sie halt nicht alleine ist, ne?
Ja, klar, ich glaube auch gar nicht, dass es irgendein Pacing-Problem ist, aber einfach nur dieses, ja, halt doch das Leben in einer anderen Zeit, so wie man es jetzt auch heutzutage, aber auch natürlich im Film so wahrscheinlich nicht mehr sehen würde. Deswegen, ja, meinte ich, dass ich halt diese ersten Szenen gebraucht habe, um zu verstehen, dass hier halt wieder alles ein bisschen anders läuft und mich quasi so ein bisschen wieder drauf einzustellen, da nicht mit den, ja, nicht mit den Mustern zu rechnen, die man halt sonst in modernen Filmen oder in der heutigen Zeit irgendwie erwarten würde. Was ich aber ganz interessant finde, was du jetzt eben schon erwähnt hast, dass du die Irena, dass das so für dich die Antagonistin ist, weil ich glaube, da können wir uns dann noch vortrefflich drüber streiten, vielleicht nicht, aber austauschen, weil ich sehe da tatsächlich die Alice eher, die Arbeitskollegin von Oliver, die dann quasi ja so auch Teil des Love Triangles wird, so ein bisschen.
Deswegen meinte ich gerade die Antagonistin, die aber vom Zuschauer nicht als Antagonistin gefühlt wird, weil letztendlich ist sie die Einzige, die letztendlich Verbrechen begeht oder Unheil bringt in dieses Szenario, aber es hat nie die Auswirkungen darauf, dass sie eigentlich die einzige Figur ist, mit der wir uns verbunden fühlen. Also nicht falsch verstehen. Also sie ist für mich die schon die Protagonistin und auch die einzige Figur, mit der ich mitfühle und deren Emotionen ich nachvollziehen kann. Aber gleichzeitig ist halt sie die Unheil ins Szenario bringt. Ne?
Ja, aber auch, weil niemand sie ernst nimmt. Ne? Das ist nämlich
wie es entsteht, machen wir gleich noch, aber da gebe ich dir recht. Ich wollte noch was sagen, was mir eingefallen ist gerade, ist, dass ich zum Beispiel tatsächlich weniger Probleme hatte, um in das Szenario, vor allem in das zeitliches Szenario, dass der Film halt ja nun wirklich nicht jetzt mit unseren aktuellen Sehgewohnheiten konform geht. Ich habe da jetzt deutlich weniger Probleme gehabt als zum Beispiel bei Dracula, weil das Setting urbaner ist. Also es spielt halt in der Großstadt und das ist jetzt nichts, wo man die Großstadt, war schon immer Großstadt, da sind auch damals schon Autos gefahren und die Leute sind feiern gegangen und so weiter. Also das hat sich jetzt vielleicht in technischer Hinsicht ein bisschen geändert, aber so dieser Unterschied halt zwischen Metropole und diesem Landleben und so weiter, der ist halt schon, also ich denke mal, das Landleben hat sich anders entwickelt in diesen, sagen wir mal, 60, 70 Jahren als das Stadtleben zum Beispiel. Und irgendwie konnte ich das schneller greifen, weil sie halt auch so bekannte Szenarien oder Settings, ein Zoo, das kennen wir alle auch heutzutage noch, einfach eine Schlucht von Häusern, ein Stadtpark und so eine Sachen, das sind all Dinge, an die ich mich jetzt nicht gewöhnen muss, weil ich sie auch vor der Tür habe sozusagen. Und das hat für mich den Einstieg schon einfach gemacht. Und halt das Tempo, ne? Was wir eben angesprochen haben, fand ich eher zum Vorteil des Films.
Das stimmt. Ja, ich war auch, manchmal fällt es ja auch irgendwie im Schwer, dann so technische Errungenschaften irgendwie noch da zeitlich korrekt einzuordnen. Und ich hatte diesen mega blöden Moment, also von mir blöd, wo ich dann Oliver im Büro die Szene im Büro stattgefunden hat und ich dachte, oh, Wasserspender, wow. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie passt das da nicht rein. Aber nee, klar, warum nicht? Ja. Aber so,
Also ich fand's, wie gesagt, fand's tatsächlich eher recht erfrischend, weil man halt auch aus der Schwarz-Weiß-Ära es gewohnt ist, dass viele Filme eher mit diesem Pacing zu kämpfen haben. Ja, man merkt dann, am Anfang ist es noch recht, trotzdem, also jetzt, wie sich das Drama selbst entwickelt oder der Horror entwickelt, geht ja doch relativ langsam vonstatten und hat dann immer so kleine Momente, zum Beispiel als dann Oliver auf die Idee kommt, Irina ein Haustier zu kaufen und dann mit dieser Katze ankommt, die schon sehr krass reagiert auf Irina, muss man schon sagen, und dann sie dann auch noch gemeinsam in die Tierhandlung gehen und alle Katzen dort und alle Tiere, auch die Vögel, alle vollkommen freidrehen, als Irina dort drin ist. Und ja, das ist eine Szene, die eher weniger subtil ist, die einfach nur verdeutlichen soll, okay, da ist was Animalisches an der, wenn selbst die Katzen Angst haben von der. Aber die eigentliche Frage, die ich mir da gestellt habe, ist dir aufgefallen, was es dort für eine Massentierhaltung war, dass dort irgendwie 40 Katzen in so einem ganz kleinen Käfig eingesperrt waren? Hm. Ich war richtig sauer, muss ich sagen.
Total, das ist ja, mir auch beim Zoo tatsächlich fast noch mehr. Bei der Tierhandlung dachte ich so, ja, das ist uncool, aber das ist halt dann hoffentlich ja nur die Zwischenstation, bis sie dann einen Besitzer gefunden haben, wo die Tiere innerhalb kürzester Zeit dann halt irgendwo in einem Haus leben können, als Haustier. Aber auch gerade der Zoo, der wirkt halt wirklich so, wie man das, ja, aus, weiß ich nicht, so alten Satire-Comics oder so kennt, halt das Tier im Käfig. Und das ist dann halt wirklich nur das Tier im Käfig, plain. So, da ist halt nicht mal irgendwie ein Ast oder ein Spielzeug.
Wobei das, na gut, das ist jetzt schwierig. Das müsste man jetzt vielleicht ein bisschen trennen. Das habe ich tatsächlich eher inhaltlich wahrgenommen, und zwar einfach als Versinnbildlichung von Irina. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das Gehege da wirklich so aussieht oder ob sie es nicht für den Filmmoment so geräumt haben, um einfach diese Leere um Irina darzustellen. Aber das ist natürlich jetzt sehr gewagt von mir.
Ja, ich glaube schon, dass die Zoos zu der Zeit New York, also im Central Park oder so, ähnlich ausgesehen haben, weil man sieht es ja auch oft noch aus Bildern aus der Zeit, wenn halt, und ich, also mich würde es jetzt nicht wundern. Ich meine, die Leute, also es gibt ja auch, wenn wir jetzt dann uns Zirkusse oder einen Zirkus angucken, das sind das ja auch so Zustände, die es ja auch noch in die heutige Zeit geschafft haben. Würde mich jetzt nicht schockieren, wenn das in den 40ern da so war. Deswegen, soweit habe ich nicht gedacht. Da habe ich dann halt auch gedacht, so, ja, uncool. Und ja, aber auch der Pet Shop, absolut, das ist halt, ja, das ist halt einfach nur wie ein, keine Ahnung, wie ein Markt.
Ja. Das stimmt. Ja, vielleicht mal, um auf die Figuren so ein bisschen einzugehen, bevor wir dann in den Horrorpart dieses Films quasi übergehen. Irina, wir haben es eben schon angedeutet, vielleicht um das mal so ein bisschen schon aufzuschlüsseln, ist natürlich, also aus meiner Sicht absolut bemitleidenswert, allein weil sie schon diese Außenseiterfunktion einnimmt. Du merkst es halt auch schon am Anfang, dass sie dort auch alleine ist da im Zoo, und das ist halt, man darf halt nicht vergessen, es sind halt die 40er Jahre, da ist es auch schon irgendwie doch was Ungewöhnliches gewesen, dass da so eine junge Dame alleine ihren Tag verbringt dort, ihre Freizeit verbringt, und man merkt halt gleich, dass sie so ein bisschen anders ist, aber halt auf tragische Art und Weise, weil wie gesagt, sie lügt ja niemanden an, sie geht ja offen und ehrlich mit ihrer Umwelt um, und sie möchte auch diese Umstände nicht, die dann später zum Desaster, sag ich mal, führen. Aber man merkt halt schon in der ersten Szene, und das ist so ein kleines Detail, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, und das fand ich sehr beachtenswert, ist, wie sie ja dauernd dort diese im Zoo, halt auch noch beim ersten Treffen, ne, von dem wir eingangs geredet haben, wie sie immer wieder ihre Zeichnungen zerreißt und zerknüllt und wegwirft und dann auch noch die letzte Zeichnung zerreißt und auf den Boden wirft, wo ja der Panther drauf ist mit diesem, ich glaube, was, ein Dolch oder ein Schwert oder sowas. Und der Wind ist aber am Ende so zusammenfügt, dass das Bild wieder so aussieht, als wäre es ganz. Das ist auch so eine kleine Randnotiz, die mir da aufgefallen ist, so dass sie tun kann, was sie will, dass dieses Bild von ihr einfach nicht weggeht, weil sie ist ja letztendlich dieser, ist es jetzt eigentlich ein Panther oder ein Puma?
Ein Panther im Sinne ein schwarzer Leopard.
Ja, genau. Und dass sie ja das quasi ist und das Bild einfach sich wieder zusammensetzt, obwohl sie sich dagegen wehrt. Ja, und dann halt, sie halt ein Mensch ist, der nach Sehnsucht strebt und dann halt diese Liaison mit Oliver eingeht. Und du hast es schon gesagt, eben mit diesem Zookäfig, mit dem Tier dort drin, wo nichts drin ist, und das siehst du halt auch die ganze Zeit immer wieder im Film wiederkehrend. Zum Beispiel, als sie dann Oliver, ja, das ist ja quasi zwei Szenen später, mit nach Hause nimmt und sie die Tür aufmacht, dann werfen diese Gitterstäbe von draußen, werfen so einen Schatten auf ihre Wohnungstür, so dass es so wirkt, als wäre auch ihre Wohnungstür quasi mit einem Gitter vorgesetzt. Das ist halt so ein Motiv, dieses Eingesperrtsein, dieses Alleinesein, dieses Außenstehende, was halt immer die ganze Zeit wiederkommt in dem Film. Und dann hast du halt Oliver, der halt eher, ja, ich weiß nicht, ich fand ihn unreif, weil auch so dieses, als er sich mit Alice unterhält, später dann, als es dann schon nicht mehr so gut läuft mit Irina, sagt er doch so irgendwie zu Alice, ja, this is the really first time I feel unlucky in my life oder sowas. Aber der Typ ist doch, glaube ich, also sagen wir mal, ich kann das Alter jetzt schlecht einschätzen, aber mindestens 25, eher Richtung 30. Und ja, das halte ich doch für eine sehr naive und kindische Einstellung, in dem Alter zum ersten Mal sich unglücklich zu fühlen. Das ist sehr weltfremd und das wirkt dann halt auf mich schon irgendwie naiv und unreif. Ich weiß nicht, wie dir das aufgefallen ist.
Ja, total, aber das ist auch, ja, denke ich mal, maximal bewusst, dass sie, dass er halt wirklich eigentlich ein gutes Herz hat in dem Sinne, aber auch halt einfach ja so sehr in dieser Society ist, also so sehr Teil des Systems und dann da einfach als, in Anführungszeichen, wohlhabender, gut gebildeter, heterosexueller, gut aussehender, weißer Mann sich so überhaupt gar nicht einer ja theoretischen Lage bewusst ist, wie es anders sein könnte. Und das ist dann ja, denke ich mal, auch so ein bisschen der Clou, dass dieser Gegensatz halt zu Irina steht oder Irina, die ja dann in New York quasi das krasse Gegenteil ist. Und ja, und was ich eben noch sagen wollte zu den Zeichnungen und was du meintest bezüglich Irina, ich finde das auch sehr interessant, wie der Film das macht. Der ist unfassbar das strotzt vor Metaphern und Metaebenen, ja, die man da sehr, sehr einfach reininterpretieren kann. Und deswegen funktionieren oder ja, ist es auch so gut gemacht, dass die beiden Figuren so komplett konträr sind. Aber es ist halt auch trotzdem, wirkt es nicht unnatürlich, dass die sich ineinander verlieben können.
Nee, weil eben genau genau in diesen Eigenschaften ist dann halt doch irgendwie sie zusammenführt, ne? Du denkst halt, es passt nicht zusammen, aber genau aus den Eigenschaften, die Figuren haben, ist es halt doch so. Und dann hast du halt noch Alice, das ist die Arbeitskollegin von Oliver, ja, die ja in Oliver verliebt ist und dann auch so dieses typische, ach, hast du jetzt einen Girlfriend und sowas und auch so sehr naiv ist, aber auch sehr hinterlistig, so auf die eine oder andere Art. Also es ist jetzt nicht unbedingt, ja, es ist schwierig. Sie ist nicht komplett unsympathisch. Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber sie, schon am Anfang erstmal nicht, da ist sie ja noch relativ unauffällig. Obwohl sie schon so ein bisschen, also so redet man eigentlich auch nicht mit, sag ich mal, mit einer Person, die vergeben ist oder glücklich vergeben ist, so von wegen, ja, aber mit mir könntest du diese Gefühle, sie streiten sich da irgendwie und sagt so, was Liebe ist und welche Gefühle man haben muss, wenn man verliebt ist und sie dann zu ihr, Oliver sagt, ja, aber mit mir, mit Alice kannst du diese Gefühle haben und mit ihr nicht und sowas. Das ist schon sehr hinterhältig. Und deshalb ist es nachher auch so, dass du, obwohl sie ja zeitweise in vielen Szenen so eine, zum Opfer wird, sie wird jetzt nicht tatsächlich Opfer, aber sie wird halt schon bedrängt und verfolgt und so weiter, auf die zwei markanten Szenen kommen wir ja gleich zu sprechen, aber du hast halt nie Mitleid mit ihr oder sowas oder irgendwie warum, es gibt halt auch gar keinen Grund dafür, eher im Gegenteil, du siehst sie eigentlich, obwohl ja die Beziehung von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, sieht man sie doch als Zuschauer immer wieder sie als Problem dieser Beziehung auch, weil ja Oliver auch dann wieder auf sie anspringt und dann ist dann auch diese Eifersucht, die natürlich da entsteht in dieser Dreieckskonstellation, ja.
Ja, sie wirkt halt sehr, sehr scheinheilig und ist aber halt dann auch wie Oliver halt ein maximal gut funktionierender Teil des Systems und ist ja auch, sagt dann ja auch zu Irina so, ne, also ich bin hier quasi Teil der Society, wenn du irgendwie mal irgendwas wissen musst über New York, frag mich, ich kenne mich überall aus und ist dann aber halt auch schon auch hier und da dann wieder direkt mal am Lästern über Menschen, die nicht anwesend sind. Da merkt man schon, dass die, ja, auf jeden Fall einiges gerissener ist als Oliver und dann vermutlich auch eher der Mensch ist, der zum Manipulieren liked und ja, auch dann wahrscheinlich nicht zögert, wenn sie irgendwie das Gefühl hat, dass sie da irgendwie ja, irgendwas zu ihrem Vorteil ausspielen kann.
Um mal auf ein Motiv dieses, oder ein vermutliches Motiv dieses Films zu kommen, weil es gerade ganz gut passt in dieser Dreieckskonstellation, findest du, dass Xenophobie tatsächlich ein Motiv dieses Films ist, wenn du halt siehst, dass nur Irina, weil sie halt ein bisschen andersartig ist, auch weil sie tatsächlich ja letztendlich eine Ausländerin ist, und dort irgendwie nicht willkommen gefühlt wird und abgewiesen wird und dann doch eher am Ende die Beziehung zwischen dem guten, wie du hast es eben schon gesagt, guten, weißen, erzogenen, arbeitenden Amerikaner und seine ach so nette, aber doch so extrem gewöhnliche neue Frau oder Freundin, dass die glücklich werden, aber Irina halt dort ausgeschlossen wird, abgegrenzt wird in jeglicher Hinsicht in diesem Film, halt nur weil sie anders ist und das, wie gesagt, was wir vorhin schon gesagt haben, dass halt der Zuschauer eben nicht an Oliver und an Alice denkt, die sind uns halt wirklich egal, sondern uns das Leid und die Seele von Irina interessiert und ob der Film damit denn auch wirklich so auf so eine Thematik anspricht, ich finde schon, weil, und da musste ich allerdings tatsächlich auch ein bisschen nachlesen, nur um das zu untermauern, ich finde, also er macht schon auch sowieso den Eindruck, wenn man den Film das erste Mal guckt, aber wenn man halt auch noch dazu erfährt, dass dann halt der Produzent, also der Luton aus Russland kommt und Turner als Franzose, dass die auch Immigrationsgeschichten haben und dass man halt auch dieses, dass die beiden quasi auch sich so ein bisschen an Irina wiederfinden und eher so diese Kunst der alten Welt, des alten Europas darstellen und Oliver halt so diese neue Welt darstellt und diese abgrenzende Welt, die moderne sozusagen, weil da gibt's halt auch diese markante Szene, in der er sagt, dass er ja noch nie einen Künstler kennengelernt hat oder sowas und was halt auch irgendwie strange wirkt. Er ist halt eher so rational, was man halt auch daran merkt, dass er die ganzen Geschichten und diese Mythen und Märchen, die Irina ihn erzählt oder die er mitbekommt, halt auch so vollkommen unglaubwürdig findet. Also, um darauf zurückzulegen, denkst du schon, dass der Film mit dieser Thematik spielt? Ja, ne?
Ich kann mir das absolut gut vorstellen, dass der das halt wirklich so quasi auf das, auf den Migrationshintergrund gemünzt hat. Was ich aber auch gelesen habe und was ich halt auch tatsächlich im ersten Moment gedacht habe, aufgrund des ja sexuellen Motivs, das ist dann ja eigentlich der Unterscheidungsmerkmal, der sie quasi zwingt oder der sie unfassbar schwer macht, halt so ihre Rolle in dieser Gesellschaft zu finden, lässt sich der Film halt auch wunderbar dahingehend irgendwie interpretieren, dass das halt vielleicht auch, ja, dass sie einfach nur, weil sie nicht heterosexuell funktionieren kann, aufgrund dieses Fluchs, dass es dann auch vielleicht eigentlich, dass es sie vielleicht eigentlich lesbisch ist oder vielleicht asexuell. Ja. Da war ich mir auch nicht sicher, ob das vielleicht auch etwas sein könnte.
Aber unbedingt.
Im Kontext der ganzen Produktionsnotizen und wenn man denkt, das ist halt auch noch, ne, USA der 40er Jahre, New York, da war halt auch unfassbar viel Angst vor noch Einwanderern und Menschen aus Afrika und viel aus Osteuropa, da herrschte halt auch eine sehr, sehr ausgeprägte Xenophobie. Deswegen erscheint es absolut logisch, dass der Film eigentlich dann auch darauf anspielt. Aber es ist auch, selbst wenn es so ist, ist es schön, dass der Film sich halt ja auch auf die anderen Art und Weisen interpretieren lässt.
Ja, absolut. Also den Punkt, den du angebracht hast, der ist mindestens genauso richtig, würde ich sagen. Also es wird auf jeden Fall mit der Sexualität gespielt und halt die Frage, was jetzt Irinas Problem quasi letztendlich ist, ob sie nur frigide ist, ob sie vielleicht eher lesbisch ist oder ob sie einfach nur eine unwillige Katzenfrau ist, wie auch immer. Aber ist halt auch diese gängige Porträtierung dieser Katzenfrau, was halt eher so konträr ist zu dem, wie sie sich verhält sozusagen, und sie möchte ihn nicht berühren, den Oliver, und sie möchte ihn nicht küssen und so weiter, oder kann es auch nicht, und dann eigentlich Katze, was eher so, oder ein Raubtier, was eher so animalisch wirkt und eigentlich auch so ein Symbol ist, die Katzenfrau, für die animalische weibliche Sexualität, sozusagen dieses Vamp, deswegen ist zum Beispiel Catwoman zum Beispiel, um modernes Beispiel zu nennen, spielt absolut damit, finde ich. Und beim Thema Sexualität fand ich es ganz interessant, dass die Szene, in der Irina so ein bisschen traurig und trostlos in der Badewanne sitzt und man ihren nackten Rücken sieht, auf dem die Wassertropfen abperlen, dass das teilweise wirklich den Kinozuschauern und auch den Kritikern wirklich zu freizügig war. Das war regelrechte Erotik dort, dass man diesen freien, nackten Rücken gesehen hat. von der Hauptdarstellerin Simone Simon. Haben wir nicht genannt. Aber das finde ich auch verblüffend, ne? So ändern sich die Zeiten.
Ja, ich meine, Amerika ist ja schon, oder beziehungsweise die USA sind jetzt ja schon immer für ihre Prüderie bekannt, aber das hätte man jetzt, das wird man heute nicht mehr erwarten. Das ist natürlich dann echt so ein, ja, Film seiner Zeit mit den Kritikern, die damals dann das anders gesehen haben.
Ja. Kommen wir zu den vielleicht zwei Schlüsselszenen dieses Films, mhm, oder die diesen Film so ein bisschen noch herausstechen lassen. Es gibt da tatsächlich sowohl jetzt einfach so von der Qualität, von der inhaltlichen Qualität, als auch von der technischen Seite her bemerkenswertes tatsächlich in diesem Film. Und zwar gibt es, also die Konstellation entwickelt sich halt so weiter, dass das Irina auf jeden Fall bemerkt, dass Alice dann jetzt da ist als Nebenbuhlerin und ihren Mann sozusagen so für sich einnehmen will und so weiter und sieht auf jeden Fall eine Bedrohung darin und stalkt sie dann und verfolgt sie dann, nachdem sie ein Treffen bemerkt hat zwischen Oliver und Alice. Und Alice möchte dann nach Hause gehen und verzichtet darauf, dass Oliver sie nach Hause begleitet und geht dann durch den Central Park, durch eine von diesen Tunnelsystemen, die dann in so eine Art Schlauchgang langführen. Und es hört dann auf einmal Schritte und hört dann selbst zwischendurch immer wieder auf, Entschuldigung, zu gehen. Und dann hören diese Schritte, die sie verfolgen, auch zwischendurch immer wieder auf. Und das ist so eine wirklich großartige Szene, die so alles miteinander vereinbart und zeigt, wie man Horror erzeugen kann, halt ohne Spezialeffekt, ohne Splatter oder ohne Jumpscare, sondern einfach nur mit einer guten Kameraarbeit, mit einem guten Schnitt, mit einem guten Pacing. Und das ist halt das, was es tatsächlich auch heute noch gibt, weil tatsächlich dieser Film und diese Szene sozusagen, das nennt man den Lootenbus, weil es eben diese Szene mündet, die Bedrohung steigt sekündlich an und du denkst, okay, jetzt passiert was, jetzt verwandelt sich Irina in ein Tier und weiß ich, was dann passieren könnte. Und auf einmal hörst du tatsächlich dieses laute Tiergeräusch, stellst aber fest, in der höchsten Sekunde der Spannung, okay, das ist kein Tier, das ist einfach nur ein Bus, der da jetzt hält und einfach ein lautes Quietschgeräusch macht oder so ein Aufrollen sozusagen. Und damit ist die Szene beendet. Und das ist halt das, was wir auch heute noch kennen, indem einfach so eine Szene so einen ganz langsamen Spannungsaufbau hat, aber sekündlich die Bedrohung mehr steigt und am Ende einfach nur was ganz Harmloses passiert. Die Abkürzung davon ist letztendlich dann irgendwann wieder der Jumpscare, so wird es dann heute halt ausgelotet, wo dann halt auch jede Sekunde denkst du, oh, jetzt kommt was und dann am Ende ist es nur ein Hut, der im Schrank runterfällt und dich erschreckt, genau. Keine Ahnung. Ne? Oder halt wie in diesem Fall jetzt hier einfach dieses laute Geräusch und es ist halt, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit der gedreht wurde und wie er spielt, ist es halt wirklich eine fantastische Szene. Und das ist wirklich der Horror, so immer wieder diese Schritte und dieser Hall, wie sie kurz aufhören und wie sie wieder da sind und die quasi die Schuhabsätze einfach kurz nicht zu hören sind und das dann eigentlich als Art fungiert, die Darstellung von der Verwandlung von Irina vom Menschen zum Tier einfach nur dadurch, indem man ihre Schritte aussetzen lässt, ist großartig. Also ich muss sagen, habe ich mich richtig verliebt in diese Szene, fand ich toll.
Ja, absolut. Ich habe die tatsächlich irgendwann vorher schon mal gesehen. Ich habe ja schon vorhin auch zu dir gesagt, dass ich dann, das kannte ich schon tatsächlich vom Film, aber wusste, habe ich mich da noch nicht mehr dran erinnert und erst als ich es gesehen habe, dachte ich, ah, warte mal, doch, diese Szene ist auf jeden Fall irgendwo schon so bekannt und so legendär, dass man die in der ein oder anderen Berichterstattung über alte Horrorfilme und gruselige Szenen gesehen hat. Ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich, wenn die Szene heute gedreht wäre, gerade wo du Jumpscare gemeint hast, dann wäre es halt so, dass dann der Bus kommt, sie steigt ein und dann die Anspannung geht runter und dann 1, 2 und dann kommt der Jumpscare. Dann ist er doch ein Panther.
Ja. nicht weniger ikonisch ist dann die nächste Horrorszene. Es gibt letztendlich ja nur so, sag ich mal, 3 Horrorszenen in diesem Film. Oder die dann auch wirklich so, sag ich mal, wo so die Spannung so ansteigt, dass du sagen kannst, okay, hier könnte ich mich jetzt durchaus gruseln. Die nächste Szene ist dann halt, wie gesagt, mindestens genauso ikonisch, als Alice dann in so eine, ja, in so ein, wie nennt man das, in so ein Spa geht, glaube ich, und unten in den Swimmingpool geht, in so eine Unterkellerung und ins Wasser steigt und beginnt zu schwimmen und plötzlich so das Licht ausgeht und durch diese Wasserlamellen, also das Wasser, wenn es so, wie nennt man das? die sich bilden halt, wenn einfach Wasser treibt, so ein bisschen vor sich hin, die dann so an der Wand lang, das kann man ganz schlecht beschreiben.
Ja, das Licht bricht sich so, genau, so wunderschön in der Oberfläche von diesem Swimmingpool, das kennt man also ab und zu ja auch manchmal, wenn man schwimmen geht, und dadurch entsteht halt so eine unfassbar ja, eindrucksvolle Beleuchtung und so ein schöner Lichteffekt einfach an den Wänden von diesem Pool. Das ist sehr atmosphärisch, ne?
Genau, das meine ich. Danke. Und das bricht dann halt damit, dass dann man plötzlich diese Katzengeräusche hört oder diese Raubtiergeräusche hört und auch Schatten sieht überall, die dort an der Wand lang wandern. Und Alice sich dann total bedroht fühlt und auch so nach Hilfe ruft und so weiter, weil sie sich wirklich arg bedroht fühlt. Und ich fand die Szene auch wirklich, hat durchaus für Anspannung auch bei mir gesorgt. Und dann Hilfe ruft und dann auf einmal steht dann, als die Hilfe schon, die Rezeptionistin da ihr entgegenkommt, auf einmal steht dann da Irina am Poolrand und wird dann auch so ein bisschen suffisant in dem, was sie da sagt und was sie dort macht. Und die Szene lässt sich dann auf und Alice möchte dann ihren Mantel zurückhaben oder ihr Oberteil und es ist dann halt völlig zerfetzt, wie von einem Raubtier und es ist auch wunderbare Szene. So kann man halt Horror auch machen, ohne irgendwie großen Einsatz. Also einfach Horror, der nicht zu viel zeigt, der einfach auch wirklich so ein bisschen dir deine Fantasie lässt, die du da einsetzen kannst. Also fand's auch gut,
ja, ne? Ja, war super. Ist dann tatsächlich vielleicht auch wieder so ein Symptom des aus kleinem Budget entstehen dann halt so geniale Ideen bezüglich halt, du hast nur so und so viel Mittel, deine Kreativität umzusetzen. Also haben die sich was einfallen lassen, wie man es trotzdem gruselig hinbekommt. Und auf einmal ist es dann ein so effektives Mittel, auf das man vorher wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre. Ne? Da hätte man gedacht, ja, dann zeigen wir halt das Monster, das hinter ihr herläuft. Das ist doch gruselig, ist ja ein Monster. Und jetzt muss man sich was überlegen und das funktioniert dann auf einmal erschreckend gut.
Ja, das ist dann halt so, wie das in den besten Momenten dieses Films halt so perfekt zusammenspielt. Einfach so diese Kameraarbeit von Nicola Musarazza und von John Cass, der das Sounddesign macht. Das spielt halt in diesen Horrormomenten halt wirklich perfekt zusammen. Und muss auch wirklich gelobt werden. Was wir vielleicht an dieser Stelle, bevor wir in den letzten, vielleicht zum Finale kommen des Films, noch nicht erwähnt haben, ist natürlich, dass dort auch noch ein Psychologe eine Rolle spielt. Pascal, inwiefern spielt ein Psychologe noch eine Rolle? Und was sind dessen eigentliche Motive? Vermutlich.
Ja, der ist der Dr. Judd heißt er.
Genau.
Genau. Der, das ist der Psychiater, zu dem Irina gehen soll, muss. Naja, was auf jeden Fall quasi dann als eine Idee von Oliver mit Alice im Hintergrund angedacht ist, dass sie halt sich jetzt mal von diesen ganzen Ideen, die sie hat mit ihren Vorfahren, diesen albernen Flüchen so lösen kann und dass er dann mal quasi sie so ein bisschen Gehirn wäscht, damit sie danach dann endlich die Ehefrau sein kann, von der Oliver und auch alle anderen Menschen es erwartet. Und ja, der hat halt dann tatsächlich entwickelt selber amorose Gefühle für Irina und kommt dann seiner Rolle als Arzt in dem Sinne nicht wirklich nach und ja, versucht das quasi auszunutzen, mischt sich sehr darin ein und ja, weiß nicht, man hat so direkt das Gefühl, das hat sich für mich so ein bisschen so angefühlt, als ob quasi nicht sie als eigenständiger Mensch zu einem Arzt geht, sondern als ob er, Oliver, sie halt wirklich dahin wie ein Kind hingeschickt hat.
Ja.
Und danach unterhalten die beiden sich so und ja, also so ein bisschen verrückt ist sie schon und naja, müssen wir mal gucken. Und später kommt es dann ja noch, läuft es noch darauf hinaus, dass er dann theoretisch ihr auch androht. Wenn sie jetzt da nicht sich so ein bisschen beruhigt, dann kann er sie theoretisch auch einweisen lassen, weil das ist schon kurz vor einer echten Psychose oder wie auch immer.
Ja, und das ist dann auch, passt halt auch wieder zu dem Beispiel so, okay, da ist das Andersartige, da ist das Fremde, das kann genau. Nicht normal sein, die kann nicht ganz dicht sein, so in dem Moment, so weißt
du. Ja, ganz genau.
Ja.
Da wird das auch nochmal richtig deutlich, dass sie halt, ja, das ist, entweder kriegt sie sich selbst auf die Reihe und dann kann sie Teil dieses Systems werden, aber da sie es halt nicht kann, da der Film zeigt uns das ja auch, das, was sie sagt, ist ja halt die Wahrheit. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt das Finale damit großartig vorwegnehme. Ja, aber
kannst du durchaus hinleiten so.
Was halt, genau, was ich dann nämlich halt wirklich so so richtig böse fand, war dann halt tatsächlich, glaube ich, der letzte Satz des Films. ich leite mal kurz darauf hin, läuft dann am Ende halt darauf hinaus, dass Oliver und Alice dann zusammenkommen, ihre Liebe füreinander entdeckt haben und quasi dann Irina zu spät für sich entschieden hat, dass sie jetzt keine Angst mehr haben möchte und das dann gerne halt, ja, sich auf Oliver auch jetzt quasi körperlich einlassen möchte. Das ist dann zu spät. Und daraufhin dreht sie halt frei, tötet erst den Dr. Judd und am Ende läuft es darauf hinaus, dass sie dann halt selber im Zoo, ja, stirbt. Und der letzte Satz, als dann Alice und Oliver sie entdecken, ist halt so, ah, sie hat auf jeden Fall nie gelogen. Oder sie hat immer die Wahrheit zu uns gesagt, ja. So sinngemäß.
Ja, ja,
das. Und das ist so richtig so, okay, cool, das ist ja richtig böse, weißt du, so.
Naja, und das ist halt das, was den Film für mich halt so besonders macht. Das ist halt wirklich so überraschend viele Botschaften, überraschend viel Aussage, dass da ein Kern drin ist in diesem Film.
Ja.
Und das macht er halt so gut. Und auch dieses Ende finde ich fantastisch, wie sie dann quasi sich so selbst, also in ihrer Verzweiflung, in ihrer Sehnsucht, so auch einfach nach Freiheit und nach einer Auslebung der Freiheit, sehen, dass sie am Ende mit allen Konsequenzen lebt und dieses Ende so stattfindet, wie es ist. Und das fand ich echt gut gemacht und das ist auch ein starkes Ende, gerade auch für diese Zeit, ein überraschendes Ende. Und muss ich sagen, passt halt perfekt auch zum Rest des Films, ne? Also, dass der Film dann auch da wirklich so relativ kompromisslos ist in dem, was er uns da erzählt. Und man halt auch gut dann am Ende kennt, dass halt so diese Grenzen, was gut ist, was böse ist, dass diese Grenzen einfach komplett so verschwimmen ineinander oder so verzerrt sind, dass du halt dann eben deine, okay, jetzt ist zwar die Unheil gebracht hat, ist jetzt tot, aber du siehst dann an dem Kommentar, den die beiden vielleicht eigentlich, ja, dann das glückliche Pärchen, was dann am Ende entsteht, durch diesen Satz nochmal, dass es eben kein Gut und Böse gibt in diesem Film so richtig. Also, muss ich sagen, ist ein gutes Ende. Aber nochmal, weil wir es noch nicht so ganz angesprochen hatten, nochmal in technischer Hinsicht, audiovisueller Hinsicht, muss man sagen, war der Film für mich sehr überraschend, weil auch wirklich, ich war erstaunt darüber, wie viele Kamerafahrten zum Beispiel da drin waren. Gerade jetzt, wenn man das so ein bisschen mit dem stocksteifen Dracula vergleicht. Gut, jetzt haben wir jetzt halt hier in diesem Podcast bisher nur ein weiteres Beispiel. Wir haben natürlich schon andere ältere Filme gesehen, aber um es jetzt zu vergleichen mit im Podcast besprochenen Film, bietet sich halt momentan nur Dracula an und wenn man da sieht, wie statisch dann noch die Kameraeinstellungen waren und wie viel Mühe und wie überhaupt quasi die Kamera als Stilmittel ja eigentlich eingesetzt wird hier schon. Das ist halt das so, was mir so ein bisschen imponiert hat. Dass halt die Kamera nicht dazu da ist, um einfach nur das, was gezeigt werden soll, zu filmen, sondern halt wirklich als Stilmittel agiert und auch mit diese ganzen, mit den ganzen Schattenspielen und mit dem Lichteinsatz. Das war schon fast so ein bisschen wie ein Film noir. Und das hat mir richtig, zum Beispiel die Szene, genau, wo sie bei dem Judd, beim Psychologen da auf der Couch sitzt, liegt und das ganze Bild schwarz ist und nur ihr Gesicht so hell erleuchtet ist. So eine Szene halt, die sind bemerkenswert gut, muss ich sagen. Was natürlich vielleicht letztendlich, ja, es ist, ich würde schon sagen, es ist ein Horrorfilm, natürlich mit viel Drama auch und mit auch Thriller-Elementen, weil, ja, es ist jetzt kein Film, der Angst macht, also der macht euch keine Angst, auch nicht bei den beschriebenen Szenen, die wir vorgestellt haben, aber es ist zumindest einer, der wirkungsvoll und unheimlich ist, würde ich sagen. Also es ist schon eine gewisse, ja, Grusel vorhanden, finde ich schon.
Der hat auf jeden Fall eine Atmosphäre, ja.
Genau.
Und bezüglich dem Audiovisuellen finde ich auch, der wirkt halt wirklich auch im Vergleich zu Dracula viel filmischer, ne? Man hat hier richtig das Gefühl, das ist ein, wirkt halt wie so ein Hollywood-Film eigentlich schon. Wie man sich's halt vorstellt.
Ja.
Jetzt bei Dracula wirkt's halt eher wie, guck mal, wir haben ein Theaterstück gemacht und jemand hat die Kamera drauf gehalten, genau. Da haben wir das Theaterstück als Film. Und das hier wird halt damit gearbeitet und, da wird halt auch auf Licht geachtet, auf Beleuchtung und, wie man das halt interessant und ja so in Szene setzt, dass das halt auch einfach noch richtig ja effektiv zur Atmosphäre und auch zum Vergnügen, zum Sehvergnügen beiträgt.
Ja. Ja, kommen wir zu einem Fazit. Also ich muss sagen, ich war sehr angetan, sehr überrascht von dem Film. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man muss auch dazu sagen, den kann man sich auch wirklich, wirklich auch heute noch sehr gut angucken, weil er halt auch wirklich ein recht gutes Pacing hat, weil er auch nicht lange geht. Der ist, ich glaube, jetzt mit Abspann abgezogen, 72 Minuten. Ja. Also den kann man wirklich flott mal einfach so weggucken und der gefällt einfach. Der hat eine Aussage, der hat eine Botschaft, der ist subtil, der hat tolle visuelle Elemente, auch die Filmmusik fand ich sehr schön. Die Darsteller, also die Hauptdarstellerin, die fand ich sehr gut, also Simone, die beiden anderen Darsteller, die von Oliver und Alice, das ist so ein bisschen, wo ich ein bisschen was abziehen würde, weil die wirken irgendwie so farblos. Das mag natürlich eventuell auch einfach an den Rollen gelegen haben, also so ein bisschen am Drehbuch. Aber zum Beispiel dieser Oliver, so wie er sich gibt und so wie er seine Rolle performt, der wirkt jetzt nicht unbedingt so, als würden sich zwei Frauen innerhalb von 5 Minuten gleichzeitig in ihn verlieben, so, weißt du? Er wirkt halt eher wie ein Depp, muss man so ja. sagen. Aber ansonsten muss ich sagen, also sehr überrascht, fand ich sehr gut. 4,5 Sterne von mir.
Ja. Ja, ich finde auch, ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie gut sich der Film halt heutzutage gucken lässt. Ich glaube, das ist auch ein Mordspaß, wenn man den halt, da ja den vermutlich nicht so viele auf dem Schirm haben, die jetzt eher aktuellere Sachen gucken, ist auch bestimmt ein super Film für so einen Filmabend mit mehreren Leuten, weil man danach auch nochmal, wenn man die Lust hat, so wie wir es jetzt ja auch ein bisschen getan haben, so schön über die ganze Bedeutung und die ganzen Metaebenen und Metaphern dann diskutieren kann, weil der Film lässt sich halt dieses ganze Außenseiter, diese Darstellung von Irene, das ganze Thema lässt sich halt auf ganz, ganz viele ja auch noch tagesaktuelle Geschehen irgendwie projizieren und so ein bisschen ja, damit ja, da kann man auf jeden Fall viel machen. So, genug verplappert und ja, ich habe jetzt 4 Sterne gegeben, ja. Weil, ja, weiß ich nicht, also ich fand ihn super, aber es hat noch so ein bisschen irgendwie es hat noch ein bisschen was gefehlt, um mich zu fesseln, sagen wir es mal so richtig so, oh, was passiert jetzt, wie geht's weiter, so.
Ja, falls ihr Interesse an dem Film habt, kann ich euch die Blu-ray, die UK Blu-ray von Criterion empfehlen, die wirklich eine sehr hübsche Aufbereitung hat, ein schönes Bildmaster hat für die Zeit und auch ein paar Extras bietet, also ich glaube, eine bessere Fassung bekommt man nicht als dort. So viel zu dem Original Cat People, aber wie ja bereits zu Beginn angekündigt und auch schon auf Twitter angekündigt, haben wir uns da ja so ein bisschen vertan und der Pascal hat sich zunächst das Remake dieses Films angesehen und das ist ja nichts Schlechtes, passt sogar ganz gut, weil mich jetzt dann doch tatsächlich mal interessieren würde, weil ich das nämlich noch nicht gesehen habe, das Remake von Paul Schrader. Wie verhält sich das Remake zum Original inhaltlich und auch generell cineastisch? Also war das notwendig, da eine aufgepeppte Version zu machen oder hat dir der Film vielleicht sogar besser gefallen? Erzähl mal, ich kenne den tatsächlich nicht, überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass die Tochter von Klaus Kinski mitspielt.
Ja, genau. Das ist tatsächlich ganz interessant. Der ist halt von 1982 von Paul Schrader und der Cast ist halt schon einerseits sehr interessant und jetzt aber im Vergleich zum Original hat er sich halt so viele Sachen aus dem Film genommen, als dass es wohl legitim ist, den als Remake zu bezeichnen. Wiederum ist dann aber die eigentliche Geschichte doch schon sehr anders und zum Beispiel dieses ganze, naja, das Außenseitertum wird ein bisschen anders beschrieben. Ich kann das mal ein bisschen aufdröseln. Es gibt zum Beispiel halt weiterhin dieses Love Triangle, das Dreiergespann aus auch Figuren, die die gleichen Vornamen tragen, aus Irina, Oliver und Alice. Und dann gibt es aber noch eine vierte Person, und zwar Paul. Und das ist der Bruder von Irina. Und Paul wird gespielt von Malcolm McDowell. Ist dann auch schon ganz interessant. Malcolm McDowell und die Tochter von Klaus Kinski ist schon ganz recht spektakulärer Cast eigentlich an der Stelle. Naja, aber auf jeden Fall der eigentliche Kniff, den sich jetzt die Macher hier ausgedacht haben, ist der, dass dieser Fluch nun so funktioniert, dass die Katzenmenschen quasi nur mit unter sich quasi, mit innerhalb ihrer eigenen Familie sich sexuell ausleben können. Denn ansonsten verwandeln sie sich in Katzen. So, das heißt, hier spielt dann Inzest auf einmal noch eine sehr gewichtige Rolle. Und im Endeffekt ist das dann teilweise auch wichtiger als jetzt die Liebesbeziehung zwischen Irina und Oliver. Und was der Film ansonsten macht, ja, ist cineastisch ist er stellenweise sehr beeindruckend. Das Opening ist krass. Das ist audiovisuell brillant. Gibt es halt auch den sehr, sehr bekannten Song von warte mal, jetzt habe ich Bowie. Bowie singt ihn und der Produzent ist mir gerade entfallen, der ist aber auch sehr legendär für seine Film-Soundtracks und auch für seine anderen Werke, die er so geschaffen hat. Genau, den Cat People Song gibt's da. Und ja, über den, sag ich mal so, ab dem ersten, nach der ersten großen Szene, die audiovisuell halt sehr besonders ist, ist es immer noch schön anzusehen. Und die haben tatsächlich für die beiden markanten Szenen, über die wir jetzt gesprochen haben, für diesen Tunnel und für die Poolszene, die haben sie tatsächlich mehr oder weniger noch auch reingebracht. Die Poolszene 1:1, die ist, außer dass man jetzt hier mehr nackte Haut zu sehen bekommt, ist es genau das Gleiche. Alice schwimmt im Pool, Irene kommt an den Pool, macht ihr ein bisschen Angst und am Ende ist dann halt ihr Bademantel zerrissen. Und diese Szene mit den Lutenbus, der funktioniert halt ein bisschen anders. Da läuft dann halt Alice durch den Park und im Gebüsch hat man immer das Gefühl, da läuft ein Tier lang und dann hat sie Angst und läuft weg und am Ende ist es halt ein Hund. So, und kein Bus. Naja, das haben sie aber auf jeden Fall versucht, da noch mit reinzubringen. Und wie er mir jetzt gefällt, ja, ich habe dem 3,5 gegeben und es ist schwer, das alles so in kurzer Zeit zusammenzukriegen. Macht Spaß, die Schauspieler sind sehr interessant, spielen auch noch einige andere interessante, John Hurt zum Beispiel spielt den Oliver, andere interessante Schauspieler mit und ja, also ohne jetzt auch zu viel von der Hauptgeschichte vorwegzunehmen, das mal so als Mini-Zusammenfassung, die mir jetzt so mäßig geglückt ist.
Hat es so geglückt, dass ich mir dann diese Version auch unbedingt nur anschauen werde.
Okay, das freut mich.
Giorgio Moroder ist übrigens der Komponist des Scores.
Ja, der genau. Halt, der ist ja
in den 80ern und in den 70ern ja wirklich die Disco-Musik, sage ich mal, mit revolutionierte.
Genau.
Das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. In der nächsten Folge kommt dann unser großes, jetzt sage ich es einfach, weil es ja sowieso schon jeder weiß, unser großes Halloween-Spezial. Wir haben viele bunte Gäste dabei. Wir haben, wir werden uns ausführlich mit dem Halloween-Franchise beschäftigen. Und ihr könnt euch darauf freuen, das wird wahrscheinlich unsere bis dato, ja, mit Sicherheit unsere bis dato längste Episode. Wir freuen uns genauso, aber das soll es dann trotzdem noch nicht gewesen sein im Horror-Oktober, denn wir haben auch noch ein Horror-Oktober-Spezial für euch. Was es damit auf sich hat, hört ihr dann auch in der nächsten Woche. Bis dahin verabschieden wir uns, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch eine schöne Gruselzeit. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Bye.